Ich bin gebeten worden, noch kurz vorzustellen. Ich bin das erste Mal hier. Ich bin eingeladen worden im letzten Jahr, glaube im Herbst einmal, ob ich hierher kommen würde. Kurze Vorstellung: Stefan Reutimann, 29 Jahre verheiratet. Mit der Daniela, sie hat mal in der FG Schweiz Personalwesen geleitet. Reutimann arbeitet jetzt bei einer Firma, wo man nicht darf sagen, dass man schafft. Dort ist sie Vizepräsidentin im Thurgau. Ja. Vier Buchstaben, die Firma. Dann Vater von vier erwachsenen Kindern. Ja, 28, 26, 24, 22. Mädchen, Melanie, dann Sohn Julien, der hat gerade seinen Abschluss gemacht noch als Wirtschaftsingenieur. Dann Fabienne und Nathalie. Ja. Das war gerade am Freitag der letzte Abschluss. Es gibt ja die ganze Zeit so Abschlüsse immer wieder, was machen, wenn sie wieder mal etwas Neues studieren. Ja, da gibt es ja. Da ist da meine. Ich dachte dann selber Leidenschaft, ich arbeite in der evangelischen Gemeinde Kirchhof in Berg. Die Gemeinde ist 1874 gegründet worden. Ich war lange Methodistenkirche, vor 11 Jahren austreten. Ich bin dort Pfarrer, wir haben zwei Pfarrstellen. Wir haben noch einen Pfarrerfachbereich Jugend, der Ramon Sutter, und ich bin der Alt. Als ich die Anfrage über hatte zum Predigen letztes Jahr, hat es geheißen, ja, ich habe wenig Termine, es ist schwierig. Und ich habe gesagt, ja, ich kann den Ramon, der predige sehr gut. Dann hat er mir gesagt, nein. Da will ich gerne jemand Älteres. Das heisst, aha, habe ich gewusst, jetzt bin ich definitiv alt. Ja. Also ich auch schon als Fünfi, natürlich. Ja. Da kommt dazu. Leidenschaft für Gemeindebau, Gemeindeentwicklung, auch zum Vernetzen, Kirchen miteinander. Wir haben sehr viele Sachen können machen im Thurgau, grosse Sachen miteinander bewegen, im Zusammenarbeiten. Wir sind der Bible Belt vom Thurgau, wo ich bin, also der Bibelgürtel. Das heisst, ich habe mitgeholfen in einem Spiritual Mapping in der Schweiz, geistliche Landkarte, wie steht es um den Glauben. Und das war eigentlich sehr ernüchternd. Adelboden, wo ja sehr fromm ist, hat noch 8% Christen, die an Jesus glauben. Da haben wir aber die evangelikalen Landeskirchen immer drin. Bei uns im Bibelbelt haben wir 6 evangelikale Landeskirchen, also wir haben eine gute Zusammenarbeit teilweise, vor Ort, auch ich, bei uns. Weil die dann auch Jesus verkünden, effektiv, und zum Glauben aufrufen. Das ist, und die haben dann auch 100 Leute im Gottesdienst oder 150 in diesen Kirchen, in den evangelischen Kirchengemeinden. Auch, und so haben wir ein gutes Miteinander. Und im Bibelbelt bei uns, im Bibelgürtel, haben wir noch 3%. In Kreuzlingen Bezirk haben wir 0,47%. Einfach das mal die geistliche Situation, da bewegt mich. Und wir können nicht mehr gegeneinander arbeiten, wir müssen schauen, wo sind die Schnittmengen. Und die, die Jesus auch verkündet, dass wir das Leben soll ihm gehen, mit denen müssen wir ganz sicher zusammenarbeiten und einen Weg finden. Weil wir können uns das nicht mehr leisten. Das ist eine Leidenschaft von mir. Also, geht nicht mehr. Weil unser grösster Feind werden die Konfessionslosen sein, wenn wir überhaupt von Feind reden. Säkularismus. Das nimmt die Hand. So viel. Und jetzt zu dieser Predigt. Ich bin eingeladen worden, habe die Predigt ausgewählt, in Markus geschickt, plus noch 4 andere Möglichkeiten zum Predigen. Dann hat er die ausgewählt, die ich ihm zuerst geschickt habe. Nachher habe ich noch das Telefon bekommen von Matti Sieber und von der Situation erfahren, die hier herrscht. Da will ich einfach noch sagen, die Predigt habe ich vorne ausgelesen und ich werde mich recht daran halten. Falls Sachen zutreffen, ist es so, ich hätte es eh predigt, auch wenn ich gar nicht gewusst hätte. Aber ich bin mir bewusst, dass ihr heute teilweise wie rohe Eier da sitzen ohne Schale. Also nur ein Häutchen rundherum. Da bin ich mir bewusst und trotzdem werde ich die Predigt predigen und weitergeben. Und wenn ihr nicht glaubt, dass ich das an anderen Ort gesagt habe, oder dass ich den FG Thayingen anlasse oder den evangelischen Kirchengemeinde Berg, dann werdet ihr merken, der hat das dort ja auch gesagt, nicht nur zu uns. Einfach das, dass ihr euch das bewusst seid. Ich bin mir der Sache bewusst, aber möchte auch die Predigten so können predigen. Das ist, denke ich, gut für uns alle. Ja. Gut. Die Bibel, ein Vers, wo ja alle oder viele kennen, immer wieder zitiert wird, ist Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Alles zum Guten führt. Unser Leben, das packt uns ja nicht in Watte ein. das Leben, auch in dieser westlichen Welt, wo man rundum beschützt ist und behütet und recht versorgt, hat trotzdem immer wieder schwierige Erfahrungen mit sich. Ich mache die Erfahrung, wenn zu mir Menschen kommen ins Büro, zu einem Gespräch oder so, dann kommen drei Arten von Menschen zu mir. Drei Arten. Und auf der einen Seite kommen die Leute, die sind ein bisschen Kläger. Die kommen zu mir und klagen. Erzählen etwas, klagen, und da bin ich Klagemauer, und ihnen langt, wenn sie können klagen. Da muss ich gar nicht mehr wollen. Ihr Bedürfnis ist klagen. Vielleicht kennst du das auch. Die wollen einfach klagen. Wenn wir sagen, ja, da könnte man, nein, die wollen klagen. Und dann bin ich Klagemauer und dann wird das abgeladen. Dann zweite Art von Leuten, die kommen, das sind Beobachter. Die sind spannend, die kommen mit ihrem Problem, stellen es an oder die Herausforderung. Und dann beobachten die, was macht jetzt der Stefan Reutimann mit dem? Was wird er mir raten? Und dann tun die mich mit ihrem Problem bewerten, was ich damit mache. Und wenn ich das einmal merke, irgendwann, dann frage ich mal, du bist sicher auch schon an anderen Ort gewesen, was haben dir die geraten? Und so weiss ich dann relativ schnell, dass es so eine Person ist. Das ist auch höchst spannend. Oder? Und dann gibt es die dritte Art, ich nenne das Klient. Das sind Menschen, die sagen, ich habe die Herausforderung und ich möchte weiterkommen. So tiefst weiterkommen. Ich möchte neu werden, ich will befreit werden, ich will nicht mehr das umtragen, den Rucksack. Und das ist dann auch schön, wenn man da helfen kann. Und manchmal im Leben geht es ja auch mal so, dass man vielleicht eine Zeit lang in einer Klägerrolle ist oder in einer Beobachterrolle und dann plötzlich in die andere Rolle nie kommt, wo man sagt, und jetzt soll es weitergehen. Und die Frage ist schon, wie kann man befreit werden, trotz belastender Erfahrungen? Herausfordernde Zeiten erlebt jeder Mensch. Jeder. Das ist normal. Das gehört zum Leben. Die einen in herausfordernden Situationen kapseln sich ab, zieht sich zurück, ob äußerlich, dass man dann keinen Kontakt mehr hat, mit nicht darüber redet, oder innerlich, dass man einfach innerlich zumacht und sich so schützt. Das ist eine Möglichkeit, zu abkapseln. Oder andere flüchten sich in eine Skiwelt, irgendetwas anderes, was dann einfach Glück verheißt. Das ist auch eine Variante. Wir sind gestorben, meine Frau und ich, bei unserer ältesten Tochter, die spielt noch relativ gut Beachsoccer und Fußball und Futsal, einfach all die Fußballsportarten sind wir schauen. Und meine Frau hat gesagt, sie hätte ja gar nicht gern Fußball. Aber beim Beachsoccer bei meiner Tochter, da vergisst sie alles. Da habe ich gesagt, das ist eben so, wenn man mitgeht und mitfähnet, dann vergisst man alles. Aber dann kann das auch eine Scheinwelt werden, wo man schnell reintaucht und dann wieder ins reale Leben zurückkommt. Kann ein Roman sein, den man liest. Eine Scheinwelt, wo man weggeht und wieder zurückkommt. Aber wie ist jetzt das mit dem Vertrauen in allmächtigen Gott? Wie kann man vertrauen, wenn eine Situation aussichtslos ist? Wie geht das? In der Bibel werden uns ja nicht nur die Helden vor Augen gestellt, sondern auch die, die tief unten durchhaben müssen. Und der Josef aus dem ersten Buch Mose, das ist so eine Person. Josef, der wächst in einer dysfunktionalen Familie auf. Die meisten Umstände in seiner Kindheit sind außerhalb von seiner Kontrolle. Der Josef wird nicht in Watte gepackt. Und der Josef ist ein Zeichen, wie schwierige Lebenssituationen in unserem Leben den Stempel nicht aufdrücken müssen. Der Josef, der zeigt Resilienz. Und Resilienz, das ist das Fachwort. Das meint Widerstandskraft. Er besitzt Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überleben. Ja. Und dann werden wir jetzt auf die Spur gehen. Resilienz oder befreit Leben trotz belastender Erfahrungen. Beim Josef sehen wir eigentlich so drei Schritte in seinem Leben herausgeschafft. Der erste Schritt war für ihn, eine zerstörte Kindheit zu überwinden. Der Josef, elfter Sohn von Jakob, Dort hat er dann Israel geheißen. Und jahrelang haben ja Rahel und der Jakob auf das eine Kind gewartet. Und unverhofft wird Rahel schwanger und bringt so etwa 1914 vor Christus Josef zur Welt. Und das Wunschkind, das wird verhätschelt. Und wie? Papas Liebling. Ja. Und je mehr ihn sein Vater verhätschelt, umso mehr hassen ihn seine Brüder. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 37, Verse 2 bis 4. Erstes Buch Mose, Kapitel 37, Vers 2 bis 4. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Zilpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als alle seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie. Und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Das ist erst der Anfang. Josef erfüllt alle Voraussetzungen, um das Leben lang ein Stammgast beim Psychologen zu sein. Alle. Was Josef erlebt, in einer Familie, in der lebt der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Frauen, Lea und Rahel. Und die wollen sich ja in einem Punkt übertreffen. Im Kindergebären. Das ist das Ziel. Der Wert der Frau damals ganz fest über das Kindergebären definiert worden. Und in dieser Kultur hat das dann geheißen, viele Kinder bekommen. Und wo es dann selber nicht mehr gegangen ist, haben sie noch Mekka und haben gesagt, du kannst jetzt als Magd stellvertretend für mich Kind gebären. Und der arme Israel, also Jakob, hat sich dann deren Aufgabe angenommen. Ja. Er hat eine rechte Aufgabe gehabt, der arme Jakob. Ja. Dann weiter, ein Kleid, das ihn als Liebling vom Vater brandmarkt. Da wäre ja so, als wenn die einen Kind zum Hauen dem und das Kleinste, da hat Michael Kors, Gucci, Prada, all das, oder? Oder die einen Kinder kommen den Devo über und der Sohn im Ferrari. So ist das gewesen. So schildert das die Bibel, wenn man sie die heutige Zeit übersetzt. Denn Brüder, die nicht mehr mit ihm geredet haben, kein Wort sagen. Er ist wie ausgestoßen von ihnen. Dann noch etwas ganz Eigenartiges. Dann hat er Träume von Gott. Träume von Gott. Da redet Gott zu ihm. Und irgendwie kann er doch nicht recht mit denen umgehen. Er erzählt es weiter und da gibt es auch rechte Konflikte. Gott redet. Und was mache ich jetzt damit? Und dazu ist er noch, wir haben das immer früher noch so gesagt, in Eschetz, das ist gerade bei Stein am Rhein, ganz schön gelegen, bin ich aufgewachsen mit der Seesicht. Jeden Morgen habe ich den über den Sonnenaufgang, über den See gesehen von meinem Zimmer aus. Ich habe das nicht gewusst, wie schön das ist, aber das ist sehr schön. Ja. Und der Bruder ist Josef, der Jüngste, der war folgendes, ein Dädeli Letsch. So haben wir das gesagt. Ich weiß nicht, wie man das im Kanton Zürich sagt. Früher noch. Ein Dädeli Letsch. Eine Petze. Das wäre auf Hochdeutsch. Und ich weiss, wir sind nämlich auch umgezogen. Und ich hatte einen kleinen Bruder, der war 5 Jahre jünger, jetzt ist er 1,94. Ja, das ist ein kleiner Bruder. Und der auch, der hat immer die Haie erzählt, wenn wir etwas gemacht haben. Und wir haben ja meistens ein bisschen Grenzen austestet und so. Und da war mühsam gewesen. Und dann hat er mitkommen und dann haben wir so sagen, erzählst du aber nichts die Haie. Ja, kennt ihr das, ja. Und komisch, mit die Haie sieht er wieder alles erzählt. Ja, also ja. Ist einfach mühsam, ja. Ja, und dann... Neben dieser Situation ist er vom Vater noch als Spion eingesetzt worden, zum, als Controller, um seine Brüder zu überwachen. Der Jüngste. Dann sollte er wieder dort hin berichten, was sie so anstellen. Und da macht man sich ja richtig beliebt. Und sie sehen ihn ja schon von weitem kommen, wo er dann kommt. Denn so ein Kleid hat ja nur einen. Und es heißt im 1. Mose, Kapitel 37, im Vers 19 wird geschrieben, da kommt ja der Träumer. Als Erster, was denken, da kommt ja der Träumer. Und jetzt sind sie allein mit ihm. So einen perfekten Ort für die Rache. Der Plan ist in wenigen Minuten gemacht. Sie wollen Josef nicht nur ignorieren, nicht nur verprügeln. Jetzt ist die Zeit gekommen. Er muss weg. In wenigen Sekunden haben sie ihn gepackt, das Kleid abgerissen, in einen Brunnen eingerührt, in einen trockenen. Und der Josef hat sich vermutlich schon gewehrt, keine Chance gehabt. Gefesselt, geknebelt, gehört er, wie sie diskutieren, ihn umzubringen. Ihn zu ermorden. Und stell dir mal das Trauma vor. Die eigenen Geschwister schwätzen, wie sie dich umbringen wollen. Aus dem Weg schaffen. Und du bist hilflos. Und weißt, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen. Während dem Essen, die essen dann unter der Karawane. Judah, dem vierten Sohn, Jakob, kommt die Idee. Komm, verkauf mal einen Sklave, da gibt noch ein bisschen Geld. Wunderbar. Und Josef wird aus dem Loch gezogen und verkauft. Und sein Leben in dem Moment ist zerbrochen. Und eventuell kennst du das Gefühl. Das Leben scheint zerbrochen, alles geht schief. Und deine Lebensgeschichte kann sich vielleicht ähnlich äußern. Vielleicht bist du Lieblingskind in der Familie. Oder schwarze Schaf. Oder hast du zu wenig Liebe bekommen, hast gemerkt, so hart die Hei. Und zählst dich das ganze Leben nach Liebe, nach Anerkennung. Und das ist wie eine Umkehr und merkst, da reagiere ich so sensibel. Bis heute. Oder dir sind keine Grenzen gesetzt worden, alles erlaubt worden und merkst im Leben immer wieder auch mit meinem Verhalten. Das habe ich immer wieder schwierig. Irgendwie wäre es gut gewesen, hätte es ein bisschen gelernt. Oder Träumer, hast du recht gewesen. Vielleicht ist es in deiner Familie auch so. Merkst du, nein, wenn ich irgendwo bin an einem Fest, bis heute, mich versteht niemand. Dann sitze ich da, alle sind da, aber irgendwie bin ich allein. Oder Bildung. Schon speziell, immer wieder mit Gesprächen mit älteren Leuten, die Pensionsalter sind und drüber. Und dann kommt vielfach das Thema, weisst du, da ist mir verwehrt geblieben. Leute, die sagen, weißt du, ich durfte nicht Zeck machen. Ich durfte keine Lehre machen. Ich durfte es nicht machen. Das ist mir bewährt, verwehrt geblieben. Und bis heute gnagt es ein Stück weit. Oder auch schlimm, du erlebst, wie die Ehe von deinen Eltern auseinandergebrochen ist. Das ist auch tragisch. Es hat mal ein Kinderpsychiater geschrieben, das Buch «Glückliche Scheidungskinder». Der hat das Buch geschrieben, weil er sich selber geschieden hat und natürlich Kinder hat. Und das ist eine Lüge. Glückliche Scheidungskinder, definitiv. Meine Frau schafft ja viel mit so Besuchsrecht, Konflikt und all dem. Das ist eine Lüge. Ja. Das ist eine riesige Lüge. Oder das Schlimmste, wenn du als Kind misshandelt worden bist, emotional, körperlich oder missbraucht, dann merkst du einfach, das trägst du mit. Das ist etwas vom Leben. Josefs Leben geht ganz viel schief. Aber sein Leben führt auch vor Augen, eine zerstörte Kindheit kann überwunden werden. Das zeigt es. Und Überwindung passiert für mich durch drei Schritte, immer wieder der Seelsorge, so Moment. Erstens, es Sagen akzeptieren, jawohl, das ist passiert. Das ist eine Tatsache und das war schlimm und das war nicht recht. Jawohl. Also nicht verdrängen. Auch nicht sagen, ja, sie haben es nicht besser können, sondern das Schlimme ist jetzt einfach mal passiert. Das ist das Erste, das Akzeptieren. Das Zweite ist, wohne ich bin als Mensch, ein Geschöpf von Gott und ich bin gewollt und geliebt. Da bin ich. Du bist gewollt von Gott. Das bist du. Das buchstabieren. Gott, du hast mich wählen und immer geliebt. Und das vielleicht auch mal auszusprechen. Laut im Gebet. Und vielleicht geht es nur mit Stammeln am Anfang oder fast nicht. Und drittens, Vergebung. Wenn dir jemand etwas angetan hat, da zu vergeben. Vergeben heisst, nicht mehr nachzutragen. Das ist ganz einfach, wenn ich in Markus jetzt irgendetwas anrühren. Ich habe jetzt nur das, das ist nicht so hart. Ja. Hab's nur noch. Dann kann er sagen, ich habe ihn mit Tempotaschentüchern beworfen. Ja. Und ich kann die ganze Zeit sagen, der Stefan hat mich beworfen mit denen. Und er kann die umtragen als Beweismittel. Und Vergebung heisst, das loszulassen. Man weiß es zwar noch, aber man sagt, Jesus, ich vergibe und ich bringe es nicht mehr auf den Tisch. Und wenn ich es auf den Tisch kommen und meine Gedanken wieder hochkommen, Jesus, ich vergebe, das soll nicht mehr auf den Tisch kommen, das soll wegbleiben, das will ich nicht mehr mittragen. Weil wenn ich ihn mit 200 Tempotaschentüchern bewerfe, dann muss er die 200 umtragen. Und so gehen manche Menschen ganz beladen durchs Leben. Weil die Vergebung fehlt. Und nicht der, der es angestellt hat. Mich belastet es ja nicht, ich kann ja die dann los. Ja. Sondern der nicht kann geben, vergeben, der belastet. Das ist ja noch das Traurige. Vergebung. Und Vergebung ist schwierig. Das ist nicht etwas Einfaches. Wenn du einfach kannst sagen, ja, wenn jemand kommt, dann tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Und du sagst, ja, ja, kein Problem, ich kann dir vergeben. Das ist problemlos. Aber Vergebung ist dann schwierig, wenn du merkst, jetzt, wenn jemand kommt und sagt, vergiss mir das, wenn es dir auf den Magen schlägt, Nackenhaar aufstellt und eigentlich merkst, ich will ja gar nicht. Oder ich kann noch gar nicht. Dann macht es schwer. Und da hilft dir Jesus dabei. Und sicher der grösste Schritt ist drin, du bist ja nicht nur ein wertvolles Geschöpf, eben von Gott, wir haben die drei Sachen gesehen, das Akzeptieren, sehe sich selber als Geschöpf. Und das Wunderbare ist, und wo für mich eine Quelle von der Kraft ist in so einem Moment, dass wenn du ein Kind von Gott bist, was sich da verändert. Johannes 1, Vers 12 steht geschrieben: All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Kind, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und da bist du das Recht, Gottes Kind zu nehmen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und für mich ist das das Größte, was passiert, wenn Christus in dein Leben eintritt. Der Tag, wo du, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber der Tag, wo du Ja gesagt hast, bewusst zu Jesus. Wo du gesagt hast, und Christus, da ist mein Leben. Oft auch das, was du merkst, trennt mich von Gott. Vergib mir das. Übernimm du die Führung in meinem Leben, regier du. Und dann macht ja Gott etwas Wunderbares, wenn du dein Leben Christus anvertraust. Er schenkt in dem Moment den Heiligen Geist in dein Leben hin. Als Siegel. Und das wirst du merken. Irgendwie kommt das zum Ausdruck. Entweder wirst du die Bibel verstehen, wirst du beten können. Irgendetwas passiert. Ganz sicher. Und, das gehört auch nicht dazu, früher war das noch ein schwieriger in der Schweiz. Langsam haben wir die kulturelle Barriere und die Taufe gehört auch dazu. Mit der Bibel. Alle die, die Jesus sagen, haben sich gerade taufen lassen. Wenn wir die Geschichten anschauen in der Bibel. Gehört auch dazu. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann hast du den Heiligen Geist in dir und bist ein Kind von ihm und hast auch Kraft zum Akzeptieren, zum dich warnen als Geschöpf von Gott und auch zum Vergehen. Da hilft dir der Heilige Geist dabei. Der unterstützt dich auch in dem Allerschwersten. Vergangenheitsbewältigung ist für viele oft ein langwieriger Prozess. Aber stimmt auch, schwierige Kindheit kann auch zur Stärke werden und es kann überwunden werden. Zeigt das Leben von Josef. Und Schritt 2 ist auch die zerstörte Hoffnung zu überwinden. Der Josef ist ja dann verkauft worden. Und er hat sich sein Leben sicher anders vorgestellt. Man kann sagen, unser Träumer hatte andere Träume. Ganz sicher. Und er wird als Sklave verkauft, landet im Haus von Potiphar. Das ist suboptimal. Naja, besser hätte man sie ja nicht können treffen vielleicht. Wendet sich vielleicht auch zum Guten so. Der Potiphar merkt, Josef, sehr begabt, was der anpackt, klingt. Und so schenkt er ihm mehr und mehr Vertrauen, gibt ihm Verantwortung. Die Bibel beschreibt ihn das auch weiter im Alten Testament. Im 1. Mose 39 wird ihm das beschrieben. Ich lese Vers 5 und 6. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Alles gut. Aber neue Problem. Da macht ihm plötzlich die Frau Potiphar schöne Augen. Und ein eindeutiges Angebot. Josef lehnt ab. Im Vers 9 heißt es ja am Schluss, seine Begründung. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Er will Gott treu sein. Der Lohn von dieser Treue ist, dass die Frau noch zudringlicher wird. Ein Tag ist der Herr Potiphar nicht zu Hause. Die Gelegenheit ist günstig. Sie will den Josef, haltet ihn fest und züchtet ihn in ihrem Bann. Noch etwas. Wenn man das so liest. Ich habe so viel Theater gesehen. Ich bin jetzt ja 25 Jahre, arbeite ich schon in diesem Dienst. Bald, also da Jahr, jetzt sind es 25 Jahre. Immerhin schon. Und ich habe so viel Theater gesehen über die Frau Potiphar. Und ich kann euch eins sagen, die Frau Potiphar hat immer so ausgesehen, überhaupt nicht attraktiv. Übermäßig geschminkt. Einfach so, dass ich müsste sagen, nein, geht gar nicht. Ja. Liebe Männer, der Bibeltext. Die Frau Potiphar ist wie der Frauentyp, der ihr am meisten draufsteht. Genau so. Die ist heiß. Und wenn er so einer Frau begegnet und die macht euch schöne Augen, so einer Situation, dem weisst, kannst nur noch abhauen, sonst werde ich schwach. Und liebe Frauen, meine Frau hat mich immer von George Clooney her vorgeschwärmt. Kennen nicht alle, aber gewissen ist ein Begriff. Ja? Ja, aber liebe Frauen, so eine Situation ist genau so, da ist so ein Mann, wo ihr euren Mann immer stupft. Weißt du, so könntest du auch ein bisschen sein. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das vorkommt, aber das kann ja sein. Ja. So charmant, so, ach, einfach der Trauma, wo du auch nur kannst fluchen. Das sind so Situationen. Und darum, das ist eine Situation, die so gefährlich war, wo er nur konnte flüchten. Josef will Gott treu bleiben. Verliert dabei sein Obergewand. Die Verschmähte ist beleidigt. Sie schreit, Hilfe, Hilfe, der hat mich vergewaltigen. Sie erzählt ihrem Gatten, und der hat ja auch Tomaten auf die Augen, die falsche Geschichte. Josef landet im Kerker und ist jetzt das der Lohn der Treue. Alle Hoffnungen sind zerstört. Jetzt hätte es endlich mal gut gehabt. Besser hätte ich es nicht können treffen. Und er kommt ins Gefängnis. Im Gefängnis ist Gott wieder mit Josef. Da heisst es ja mehrmals in dem Abschnitt. Gott war mit Josef, gerade in diesen Tiefpunkten. Und im Josef fällt wieder auf, so kann er irgendwie im Gefängnis gewisse Verwaltungsaufgaben übernehmen. Und er deutet im Bäcker und im Mundschenk im Traum. Und Josef weiss, der Mundschenk wird rehabilitiert. Und so sagt er ihm, denk an mich, hol mich raus. Und er kommt Hoffnung über, weiss, der wird befreit. Ein Silberstreifen. Und dann ist so ein Vers, den finde ich so hart. Da redet Gott zu ihm. Er weiss, was kommt. 1. Mose 40, Vers 23. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Das ist hart. Vergessen werden. Und da denkt man manchmal mehr über das Problem, aber der ist vergessen worden. Das hat für den Josef geheissen, ganz praktisch, weitere 2 Jahre im Gefängnis. 2 Jahre vom Leben nochmal dort. Was löst das aus? 2 vergeudete Jahre nochmal. Wird Josefs Hoffnung zerstört? Irgendwie nicht. Seine Hoffnung auf Freilassung schon, aber nicht seine Hoffnung auf Gott. Er hat nicht so für seine Freiheit gekämpft, er wird nichts berichtet. Er hat vielleicht die Möglichkeit gehabt, gegen den Herrn Potiphar, die Möglichkeit bei dem Mundschenk etwas. Aber die Situation wäre ja so gewesen, wäre er dort befreit worden, dann wäre das eine Potiphar-Freiheit gewesen. Er wäre wieder zurück in eine Sklaverei, in ein Sklavenverhältnis gekommen. Und wenn er zurückgekommen wäre zum Potiphar, die schwierige Situation mit dieser Frau und all das. Wieder ein Sklave. Eine Sklavenfreiheit. Und Gott will einen freien Josef. Und genau das bei uns auch. Er will uns frei. Und zerstört die Hoffnung, wenn die immer wieder mal aufkommt, können wir nur überwinden, wenn wir wissen, so innerlich, in diesen Kämpfen, es gibt ja die Nächte, wo du, gerade wenn du festkämpfst, dann ist die Situation so, dann kannst du nicht mehr richtig schlafen. Dann hat man nur so einen, ich weiß nicht, wer den kennt, den Schlaf. Also, nicht mehr richtig tief. Immer ein bisschen wach, der ganze Körper im Alarmzustand. Wenn du dann sagst, Gott ist gut. Gott meint es gut mit mir. Er versteht die Welt besser als ich. Und ich vertraue dir. Auch wenn ich menschlich gesehen finde, jetzt hier oben machst du jetzt alles falsch. Ich würde es ja nicht so sagen, aber irgendwie denkt man, du könntest doch jetzt anders. Und warum wartest du noch? Wir können es ein bisschen schöner ausdrücken. Aber der Josef leidet auch, aber er hat gewusst, Gott ist mit mir. Und hat an dem festgehalten, Gott ist gut, ich vertraue dir. Und das hilft. Und wenn man das manchmal auch stammelnd sagt. Und Schritt 3, er wird dann auch noch frei von Bitterkeit und Vergeltung. Endlich wird ja Josef dann frei. Er wird zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Und der ganze Hinter sieht man auch einen Halsplan von Gott, so den ganzen Weg. Den haben wir jetzt heute gar nicht angeschaut, den Aspekt. Aber der kommt die ganze Zeit ja auch mit. Aber Josef, merkt man, der ist auch im Herz frei. Was kann er mit der Macht als zweitmächtigster Mann Ägyptens alles anstellen? Seine Brüder, das ist doch eine Fügung von Gott, wenn die kommen. Weg mit ihnen. Kein Problem. Die Frau von Potiphar. Jetzt kommt sie dran. Was für eine falsche Schlange. Oder der Mundschenk. Der hat mich einfach vergessen. Im Gefängnis nochmal 2 Jahre verraten lassen. Was meint denn der? Weg mit. Der hat so eine Machtfühlung gehabt. Kein Problem, das umzusetzen. Aber nichts von dem passiert. Josef, merkt man, hat nicht gerollt, er hat vergeben. Und er hat die christliche Kernkompetenz gelebt. Ich weiss nicht, ob er die christliche Kernkompetenz kennt. Die christliche Kernkompetenz ist nicht einfach, aber ist ganz einfach. Christliche Kernkompetenz ist Vergebung. Darum lernt man es auch im Unser Vater. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist nicht so einfach. Niemand ist fehlerfrei. Kein einziger Mensch. Niemand da drin. Niemand. Und da hat der Josef auch schmerzhaft erlebt. Dolitten. Und er selber war auch nicht fehlerfrei gewesen. Aber er hat es akzeptiert und er hat seinen Brüdern vergeben und sie losgelassen. Ebenso im Mundschenk und der Frau von Potiphar. Und der Weg zur Freiheit führt für mich bei schweren Ereignissen übers Vergeben. Übers Loslassen. Der Älteren. Vergeben. Den Geschwisterten. Vergeben. Das aussprechen. Und ich vergib dir. Und Jesus, heil mich da. Heil mich, dass es nicht mehr nachkommt. Im Ehepartner. Vergeben. Im Ehepartner muss man fast am meisten vergeben im Leben. Man kennt ja niemanden so intensiv. So genau, Schwächen und Stärken. Vergeben. Das steht jetzt auch hier. Die Gemeinde, die Kirche. In den Gemeinderäumen passiert vieles, was schwierig ist. Gehört leider dazu. Das hat mit dem Schwachpunkt der Gemeinde zu tun, und das sind die Menschen. Das sind sie. Es hilft nur Vergebung. Die Pfarrer, Pastoren, auch vergeben, das sind auch nur Menschen. Wenn ihr. Es hilft nur Vergebung. Vorwürfe helfen nicht. Vergebung. Und wer das macht, der kommt auch raus aus der Opferrolle. Der Josef war kein Opfer gewesen. Der hat sich nicht wie ein Opfer verhalten. Weder nachher beim Potiphar im Haushalt, weder im Gefängnis, weder nachher, wo er in einer hohen Position war. Nicht als Opfer. Als Opfer hat er nicht mit reingeschlagen. Und sich gewehrt. Vergebung macht dich frei. Und das zeigt sich beim Josef nachher auch, dass er rausgekommen ist und dass er Sachen gesehen hat, wie die Akzeptanz vom Schwierigen und dass er konnte vergeben. Zeigt sich an einem Punkt. In seinem Leben, und da will ich euch noch lesen, das ist im 1. Buch Mose, Kapitel 41, 50 bis 52. In dieser Zeit vor der Hungersnot bekamen Josef und seine Frau Asenat zwei Söhne. Asenat war die Tochter von Potiphera, dem Priester von On. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Also da ist für ihn, das verstehe ich so, dass er da frei geworden ist von dem. Befreiung von dieser schlimmen Vergangenheit. Und seinen zweiten Sohn nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir im Land meiner Leiden Kinder geschenkt. Kind als Zeichen von der Zukunft. Es geht weiter. Es ist nicht das Ende. Josef hat es geschafft. Die Opferrolle verloren. Genauso könnt ihr vergeben. Einander. Und das Schwierigste ist ja vielleicht, wenn du etwas angestellt hast, dir dann noch selber zu vergeben. Müsst ihr, was das heisst, dir selber zu vergeben? Dich selber nicht mehr anzuklagen, wenn du das Gott gesagt hast. Und selber auch etwas gemacht hast. Dann hast du ja einfach zu sagen, Jesus, vergib mir das, jawohl. Und dann selber noch anklagen, dass Gott drin. Sondern wirklich abzulegen. Sünd vergessen, wichtig, kann nur Gott. Wenn es in deinem Leben passiert, dass du schwierige Sachen hast, vergessen, hat Gott das Wunder gemacht. Hat es aus deinem Gedächtnis gelöscht. Kann vorkommen, aber oft erinnerst du dich auch daran, auch wenn du vergeben hast. Als Menschen, die vergeben haben, haben wir etwas zu sagen und darum ist es wichtig als Gemeinde. Und unsere Welt braucht Menschen, die vergeben, die nicht alles immer in Ruhe holen. Menschen, die aktiv sind, nicht in einer Opferrolle sind. Und jetzt, heute Morgen, jetzt haben wir die drei Leute, den Kläger. Mögt ihr euch noch erinnern? Den Beobachter. Und den, ich nenne den Klient, der, der Veränderung will. Ich weiss nicht, wo du jetzt gerade stehst. Aber wenn du merkst, stresst Sachen mit, komm zum Klienten. Und wenn du merkst, du bist eigentlich am Klagen, willst du gar nicht eine Veränderung, dann fang an, Jesus, bitte. Dass er dir hilft. Dass er dir einfach hilft in diesen Punkten. Und eins ist klar, wenn wir dann alle mal alt und runzlig sind, ich noch älter, nehme an, in 30, 40 Jahren, wenn ich also 40 Jahre bin, ich dann über 90, wenn es so wäre. Und wenn ich dann in den Spiegel schaue, dann gibt es zwei Arten von Verhalten. Dann gibt es Verhalten von Menschen, die am Leben fast zerbrochen sind, verbittert. Oder solche, die versöhnt sind. Und ich möchte so versöhnte, fröhliche Verhalten haben, wo man das lesen kann. Das spiegelt sich im Gesicht wieder. Ganz sicher, das sieht man. Und so will ich alt werden, und das wünsche ich euch auch. Und als alte, runzlige Menschen, die dann sagen können, wow, Jesus, die Falten merke ich, wenn ich mit dir durch. Und das hat mich frei gemacht. Das wünsche ich euch auch von Herzen. Und am Schluss vom Leben, wenn ich mal vor Gottes Thron bin, dann weiss ich, stimmt, Römer 8. Vollkommen. Jetzt, manchmal noch herausfordernd, aber es ist wahr. Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Amen. Ich möchte noch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir auch, dass du in deiner Güte und Treue da bist. Danke, dass du hebst dort, wo tiefe Verletzungen geschlagen sind. Ob in Kindheit, durch das ganze Leben durch oder in jüngster Zeit. Ich bitte dich, dass du mit deiner heilenden Kraft trainieren gehst und vor allem, dass du durch deinen guten Heiligen Geist Kraft gibst zum Vergehen, zum aktiv werden. Ich bitte dich, dass du da mit Stärken, Trägen, helfen und danke dir, dass du ein Gott bist, der am Kreuz der allergrößten Qualen können sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Danke, Jesus, für dein Vorbild, dass du unser Herr bist und dass du uns ausrichtest mit deiner Kraft und mit deinem Geist. Amen.